Radio Jade, Bürgerfunk.
Hallo im Bürgerfunk bei Radio Jade. Heute ist der 3.10.24, der Tag der Deutschen Einheit. Ich bin Stefanie Eilers und erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. Aus der aktuellen Lage rund um die Entwicklung Wilhelmshavens zur Energiedrehscheibe Deutschlands haben sich im Mai 2022 die Umwelt- und Klimaschutzverbände der Stadt, der Region und darüber hinaus zusammengeschlossen und das Netzwerk Energiedrehscheibe gegründet. Heute sind in diesem Netzwerk mehr als 150 Leute täglich unterwegs und sammeln Neuigkeiten und tauschen sich zu den aktuellen Entwicklungen aus. Die vier großen Umweltschutzverbände, Deutsche Umwelthilfe, der BUND, NABU und Greenpeace und die Scientists for Future als Wissenschaftsorganisation sind dabei. Aktuell zählen wir 23 Gruppierungen, Vereine, Bündnisse und Einzelpersonen. In jeder Sendung, heute ist schon die 42. Sendung dieses Bündnisses, möchte ich euch aus diesem Kreis der Fachleute Menschen vorstellen, Themen moderieren oder Neuigkeiten vermitteln, die dieses Netzwerk hervorbringt und recherchiert hat. Wenn ihr die Sendung von heute hören wollt, meldet euch bitte. Sie wird ohne Musik zugeschnitten und ist damit auch ein Wissens- und Zeitzeugnis für eine Diskussion im Freundes- und Bekanntenkreis. Bitte schreibt dazu eine Nachricht in allen gängigen Messengern an 0171 371 6016, ich wiederhole 0171 371 6016, oder eine E-Mail an info@nabu-wilhelmshaven.de. Heute hören wir eine kleine, aber feine Klimaschutzorganisation in Berlin. PowerShift ist zu Gast. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Nelke Wagner war unser Abschlussgast zum Aktionsmonat Ein Kessel Buntes und berichtet nun zum Thema Ausstieg aus den Fossilen mit grünem Wasserstoff und CCS. Hallo Nelke, stellst du dich bitte einmal vor?
Hallo Stefanie, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Nelke Wagner. Ich arbeite seit vielen Jahren im Bereich Klima- und Energiepolitik. Ich bin jetzt bei PowerShift. Da beschäftige ich mich vor allen Dingen mit dem Ausstieg aus den fossilen Energien in Berlin. Genau, mein Thema ist eben, wie schaffen wir es, klimafreundlich zu wirtschaften? Wie schaffen wir es eben, unsere Energieversorgung klimafreundlich zu gestalten? Und da ist es natürlich ein sehr wichtiges Thema, die Nutzung fossiler Energien ein für alle Mal zu beenden. Und dann natürlich auch mit den Alternativen sich zu beschäftigen. Und da ist mein Thema vor allen Dingen der grüne Wasserstoff. Wie wird er produziert? Wo kommt er her? Und wie müssen wir diese ganze Wasserstoffwirtschaft organisieren, damit sie ein Gewinn für alle ist?
PowerShift war uns auch neu und wir kennen uns aus den nationalen Themenkreisen. Schön, dass du also am letzten Wochenende hier warst. Vielen Dank. So, was sagt sie Nelke noch?
Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt nach Wilhelmshaven, weil ich immer schon mal gerne sehen wollte, wie das hier eigentlich aussieht mit der Energiewende. Ich weiß halt schon, dass Wilhelmshaven der größte fossile Hafen in Deutschland ist, in dem Sinne, dass hier sehr, sehr viel Öl angeliefert wird und Gas zumindest angeliefert werden soll. Das ist ja nicht so wahnsinnig viel, was hier über dieses schwimmende LNG-Terminal reinkommt. Aber ja, das ist ja einfach eine sehr große fossile Infrastruktur, auch mit der Chemieindustrie. Und ja, es ist ja wichtig zu sehen, was passiert denn jetzt damit? Weil ja, wir müssen aus den fossilen Energien aussteigen. Da muss sich bestimmt Wilhelmshaven auch neu erfinden. Und da bin ich gespannt. Es gibt ja viele Hochglanzprospekte, viele hochfliegende Pläne, auch was ihr davon haltet und ob es nicht vielleicht auch bessere und ökologischere Alternativen zu dem gibt, was die Industrie hier plant.
Dann haben wir so eine Tour du Gas gemacht am letzten Wochenende und über Wasserstoff hatten wir es besonders. Was sagst du denn dazu?
Ja, bevor ich über Wasserstoff rede, möchte ich noch eine Sache sagen, die mir sehr wichtig ist, dass natürlich, wenn wir über erneuerbare Energien reden, dass immer erstmal elektrische Energie ist, weil das einfach die Energieform ist, in der wir die erneuerbaren Energien bekommen. Also egal, ob wir jetzt Photovoltaik nutzen, ob wir Windstrom nutzen, da haben wir zunächst einmal Strom. Und wenn wir diesen Strom direkt einsetzen, ist es auf jeden Fall immer am effizientesten. Natürlich ist es wichtig auch, mit Wasserstoff zu arbeiten, weil Wasserstoff schon ein paar Vorteile hat, aber eben in sehr begrenzten Mengen und dort, wo es nicht anders geht. Das bedeutet, Wasserstoff ist eben gut auch als Bestandteil des erneuerbaren Energiesystems. Man kann ihn eben immer dann produzieren, wenn man besonders viel erneuerbaren Strom im Netz hat und vielleicht nicht, gar nicht mehr so genau weiß, wohin damit. Man kann ihn eben dann auch als Speicher benutzen und wieder Strom daraus produzieren, wenn man mal zu wenig Strom im Netz hat. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Tatsächlich ist Wasserstoff auch als Rohstoff durchaus wichtig, wenn man zum Beispiel Stahl produzieren möchte. Aber viele der Anwendungen, die da immer noch kursieren, also dass man sogar Wasserstoff in der Gastherme zu Hause verbrennen soll, das ist wirklich Quatsch. Da ist sich auch tatsächlich die Fachwelt völlig einig, dass das Quatsch ist. Und wenn jemand was anderes sagt, dann ist die Person leider so ein bisschen der fossilen Industrie auf den Leim gegangen, weil die eben sehr dahinterher sind, Wasserstoff zu promoten, eben weil sie da die Chance sehen, dass ihre Infrastruktur aufrechterhalten werden kann. Das merken wir ja zum Beispiel auch bei den LNG-Terminals. Dann wird gesagt, ja, die sind ja wasserstoff-ready, die bauen wir jetzt nur, weil wir später Wasserstoff brauchen. Erstens, wenn man genauer hinschaut, das hat ja zum Beispiel das Fraunhofer Easy gemacht, dann ist das gar nicht so einfach, so ein LNG-Terminal einfach auf Wasserstoff umzurüsten. Und außerdem ist es eben ganz klar so, wir werden einfach Wasserstoff nicht in den großen Mengen verwenden, wie es im Moment noch mit Erdgas der Fall ist. Und wir müssen eben aus dem Erdgas raus, wir müssen schnell aus dem Erdgas raus. Und da dürfen wir jetzt nicht eine Hoffnung auf riesige Menge Wasserstoff dafür missbrauchen, dass wir heute noch länger Erdgas benutzen als unbedingt nötig. Wir haben vielleicht noch eine Sache zum Wasserstoff, die natürlich auch wichtig ist. Der wird ja aus Wasser hergestellt, wenn man grünen Wasserstoff herstellt. Und das ist natürlich auch unter Umständen ein knappes Gut. Man braucht sehr reines Wasser, um Wasserstoff damit zu produzieren, zumindest im Moment noch. Und wann immer man davon redet, dass man riesige Mengen von erneuerbarem Strom zur Verfügung hat, sollte man natürlich auch immer schauen, was macht das denn mit den Wasserressourcen. Das ist ein Punkt, der ja mittlerweile doch immer häufiger mitgedacht wird und den müssen wir natürlich auch immer dann mitdenken, wenn wir über grünen Wasserstoff reden.
Danke sehr für deine Einordnung und erneute Erklärung. Wir haben ja schon viele Sendungen dazu gemacht, die ihr gern bei uns anfordern könnt, wenn ihr gerade jetzt erst in unsere Sendereihe einsteigt. Meldet euch einfach unter info@nabu-wilhelmshaven.de oder 0171 371 6016. Ich wiederhole 0171 371 6016 in allen gängigen Messengern mit dem Thema Mitschnitt Wasserstoff und ihr bekommt was zum Nachhören ohne Musikanteile. Zum Wasserbedarf, zur Wasserstofferzeugung gab es gerade letzte Woche eine Veranstaltung in Sande. Viele Grüße an Konrad Sieg vom NABU dort. Da waren tatsächlich 160 Leute dabei. Das ganze Thema Wasserstoff und die Wirtschaft drumherum zieht also großes Interesse auf sich. Das Thema ist CCS, Carbon Capture and Storage und Wasserstoff. Hören wir mal weiter. Nelke, wo soll Wasserstoff herkommen?
Ja, also auf internationaler Ebene ist Wasserstoff ja auch sehr groß im Gespräch. Es gibt verschiedene Projekte, wo es heißt, wir sollen doch den Wasserstoff da herstellen, wo es sehr viel erneuerbare Energien gibt, wo man also aus einem Windrad, aus einem Solarmodul viel mehr Strom rausholen kann, als es hierzulande der Fall wäre. Und dass man dann dort an diesen sehr günstigen Standorten Wasserstoff produziert und den dann nach Deutschland und Europa zu schaffen. Diese Idee, die ist erstmal klingt es natürlich charmant, hat aber eine ganze Reihe von Problemen. Da ist einmal natürlich das Problem, dass man noch gar nicht so genau weiß, wie soll man diesen Wasserstoff eigentlich transportieren. Das geht über Pipelines, aber Pipelines sind natürlich auch was ja einfach eine gewisse Begrenzung in der Länge hat. Also wir werden jetzt keine Pipelines durch den Atlantik bauen. Und wenn es um den Schiffstransport geht, dann ist da einfach noch nicht besonders viel möglich. Es gibt ein Schiff, das Wasserstoff in flüssiger Form transportiert. Das ist aber tatsächlich noch sehr energieintensiv. Das ist mit Verlusten belastet. Und außerdem gibt es davon eben bis jetzt nur eins. Also da müsste noch einiges an Forschung und Entwicklung passieren, aber natürlich dann auch noch sehr viel Schiffbau passieren, damit das in der Form funktioniert. Deswegen gibt es eben die Idee, den Wasserstoff zuerst noch zu Ammoniak weiter zu verarbeiten und dann das Ammoniak zu transportieren. Das ist insofern schlau, weil man Ammoniak eben auch in der chemischen Industrie braucht. Das ist aber dann ein Problem, wenn man den reinen Wasserstoff braucht, wie zum Beispiel in der Stahlindustrie. Die kann dann mit dem Ammoniak nicht so viel anfangen. Und selbst wenn gesagt wird, ach, dann kann man das ja einfach zurückverwandeln, all diese Umwandlungsprozesse, das ist nie einfach, das ist immer energieintensiv und das ist auch sonst materialintensiv. Man muss da ganz neue Industrieanlagen bauen, die das machen. Die Diskussion habt ihr ja auch hier in Wilhelmshaven, dass hier so viele dann noch aus Methan soll dann wieder Wasserstoff hergestellt werden und aus Ammoniak soll Wasserstoff hergestellt werden und das sind alles riesige Anlagen. Und ob die sich überhaupt lohnen und ob das überhaupt in der Form möglich ist, das ist ja auch noch völlig offen. Deswegen wird da gerade viel geredet, aber vieles ist eben halt auch noch sehr unklar und da kann man überhaupt nicht sagen, ob das jemals das Licht der Welt erblickt. Ja, und natürlich gibt es dann auch noch große internationale Gerechtigkeitsprobleme, wenn man so leichtfertig darüber redet, dass man ja einfach Energie von irgendwo importieren kann. Weil viele Länder, die jetzt im Gespräch sind als Wasserstoffstandorte, das sind halt arme Länder und das sind Länder, in denen oft die Bevölkerung noch gar keinen guten Zugang zu Energie hat. Die haben vielleicht viele Stromausfälle, Strom ist super teuer, manche sind auch noch nicht mal an irgendein Stromnetz angeschlossen. Und wenn da dann jetzt irgendwelche deutschen oder internationalen Konzerne hergehen und da die besten Flächen für erneuerbare Energien sich sichern, um die Energie dann zu exportieren, das geht natürlich nicht, sondern es muss natürlich auch darum gehen, wenn es an einem Ort Ressourcen gibt, wie zum Beispiel sehr gute Sonne, sehr guten Wind, dann sollte das ja zuallererst dazu benutzt werden, vor Ort den Strom zur Verfügung zu stellen. Das ist schließlich auch ein wichtiger Entwicklungsfaktor, weil ohne einen zuverlässigen Zugang zu Energie, das kennen wir ja aus der Diskussion hier, ist halt auch Entwicklung sehr schwer möglich und halt auch einfach Wirtschaftstätigkeit sehr schwer möglich. Wenn ganz banale Sachen, wenn ich nicht weiß, wann der Strom kommt, dann kann ich keine Kühlketten aufrechterhalten, dann weiß ich nicht, wann ich meine Maschinen anwerfen kann und so weiter. Das bedeutet auch, wenn man jetzt mal von einem entwicklungspolitischen Standpunkt her schaut, es ist sehr, sehr wichtig, dass dieser wunderbare Ausbau der erneuerbaren Energien auch tatsächlich überall auf der Welt den Menschen zugutekommt. Und das verhindern wir so ein bisschen, wenn wir jetzt die allerbesten Ressourcen, die allerbesten Standorte für Erneuerbare jetzt gleich für die europäische Industrieproduktion verplanen. Also so geht es nicht und auch gerade PowerShift setzt sich sehr dafür ein, dass eben auch die Interessen der Menschen im globalen Süden bei diesen ganzen Plänen nicht unter die Räder kommen, sondern wir müssen von einer globalen Energiewende sprechen und dazu gehört eben auch allen Menschen überall auf der Welt einen guten Zugang zu sauberer Energie zur Verfügung zu stellen. Das ist im Übrigen auch eins der Nachhaltigkeitsziele der UN, die bis 2030 erreicht werden sollen. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Und da, ja, sollte man doch auch ein Augenmerk drauf richten.
Gerechtigkeit. Wem tun wir was an, mit welchem Import? Das Thema hatten wir schon beim LNG-Import. Geht's also so weiter mit Wasserstoff? Nelke, der erste und aktivste Player hier im Markt zu unserem Thema Wasserstoff ist TES. Dieses Unternehmen möchte unser Vogelschutzgebiet Vosslappergroden-Nord zerschlagen und sich mit seinem Business hier breitmachen. Was sagst du denn zu deren Geschäftsmodell?
Ja, TES ist mir vor ungefähr 2 Jahren das erste Mal begegnet. Da waren die auf einmal omnipräsent, haben auf verschiedenen Veranstaltungen ihr Konzept vorgestellt und haben sich da als die großen Helden der Energiewende präsentiert, die da jetzt die Lösung für die Energieversorgungsprobleme Deutschlands gefunden haben und so weiter und so fort. Wo aber bei deren Konzept immer ein riesiges Fragezeichen dahinter stand, ob das überhaupt jemals funktionieren kann. Einmal, weil sie mit sehr vielen sehr energieintensiven Prozessen hantieren, dann auch teilweise Prozesse, zu denen es noch gar keine funktionierenden Industrieanlagen gibt. Also da ist durchaus auch noch viel Entwicklungsarbeit zu tun, bis das wirklich laufen würde. Und gleichzeitig müsste da einfach so viel und so eine riesige Menge an Industrie aufgebaut werden, dass eigentlich ausgeschlossen ist, dass sich das lohnt, wenn man nicht massiv vom Staat subventioniert wird. Und es besteht auch der berechtigte Verdacht, dass diese ganze Sache hauptsächlich dafür ins Leben gerufen wurde, um eben massiv staatliche Subventionen abzugreifen. Das funktioniert leider bis jetzt ziemlich gut. Gleichzeitig ist eben auch zu befürchten, dadurch, dass deren Konzept eben letztlich darauf beruht, einfach Methan herzustellen und zu transportieren, dass damit einfach nur das fossile Zeitalter verlängert wird. Weil man kann natürlich sagen, hey, wir haben dieses super Konzept, funktioniert leider noch nicht so, bis dahin importieren wir leider weiter das fossile Erdgas. Und wenn ich jetzt sehe, hier in Wilhelmshaven haben die sich ja auch ganz gut eingezeckt in diesem Green Energy Hub, bauen da jetzt das eine LNG-Terminal. Ja, und da ist halt einfach zu befürchten, dass dieses LNG-Terminal einfach wie alle anderen LNG-Terminals einfach weiter fossiles Erdgas importieren wird, weil man eben wirklich große Zweifel daran haben kann, dass deren Konzept jemals funktionieren wird. Und das sage nicht nur ich. Also es gibt auch eine Studie von Agora Energiewende, was sie zusammen mit der Technischen Uni Hamburg gemacht haben, die auch einfach mal durchgerechnet haben, was würde das denn bedeuten, wenn man tatsächlich so einen Zyklus aufbaut, wie sich Testes vorstellt. Und die sind da auch zu sehr ernüchternden Ergebnissen gekommen.
Heute ist Nelke Wagner von PowerShift in Berlin zu Gast. Online aufgezeichnet vor der Sendung. Thema ist CCS und Wasserstoff. Was denkst du zu CCS, also zur technischen Abscheidung von Kohlendioxid in den Untergrund? Es sind Meeresanlagen geplant in alten Gasspeichern unter dem Meeresgrund, um noch einmal die Zuhörenden abzuholen.
Ich halte CCS ganz klar für eine Mogelpackung. Das ist eine Verzögerungstaktik der fossilen Industrien, die diese Technik ins Gespräch bringen, um den Eindruck zu erwecken, dass wir ja gar nicht aussteigen müssten aus den fossilen Energien. Das würde ja reichen, diese Abscheideanlagen zu errichten und dann könnte man eigentlich weitermachen wie bisher. Das wurde auch eigentlich ganz klar kommuniziert. Das kann auch jeder nachhören, der es wissen möchte, weil auf der letzten COP, da wurden sehr, sehr viele Veranstaltungen abgehalten über den Nutzen von CCS und auch sehr deutlich gesagt, dass das doch eigentlich echter Klimaschutz sei und man müsse doch gar nicht aus den Fossilen aussteigen. Dann gab es auch eine Untersuchung der Demokraten im US-Kongress, die sich sehr, sehr viele interne E-Mails durchgelesen haben von den großen Konzernen in den USA, den großen Öl- und Gaskonzernen. Und dort wurde sehr deutlich, wie systematisch diese Konzerne die Öffentlichkeit belogen haben und auch systematisch versucht haben, von echten Klimaschutzlösungen abzulenken. Und da gehört eben dieses Vorschieben von CCS zu den ganz wichtigen Punkten, mit denen sie das schaffen. Neben diesen Verzögerungen und diesem Ablenken von echtem Klimaschutz gibt es eben auch noch den großen Kritikpunkt an CCS, dass das tatsächlich einfach nicht gut funktioniert. Einmal sind es Prozesse, die bis jetzt ausschließlich von der Öl- und Gasindustrie verwendet werden. Das bedeutet, die haben da halt auch sozusagen den Finger drauf, die wissen, wie es geht. Es ist kaum möglich, das zu installieren, ohne eben fossile Konzerne damit zu beauftragen und denen entsprechend ja auch im Grunde Geld dafür zu geben, dass sie den Müll wegräumen, den ihr Geschäftsmodell seit Jahrzehnten produziert. Also ich möchte nochmal daran erinnern, das sind eigentlich die Player, die hauptverantwortlich für die Klimakatastrophe sind. So, und die kommen jetzt her und präsentieren sich als die großen Retter, weil sie ja diese wundervolle Technologie anwenden können. Aber das, was wir bisher kennen und sehen, das sind halt keine Anlagen, die wirklich effektiv einen großen, großen Anteil dessen, was sie emittieren, abscheiden und wegspeichern, sondern erstens ist es so, dass die Abscheideanlage meistens nur auf einem kleinen Teil sitzt und zum Beispiel die Energie, die die Abscheideanlage braucht, nach wie vor fossil bereitgestellt wird und da wird gar nichts abgeschieden. Das bedeutet, dass es halt immer nur dann vielleicht eine Abscheiderate von 70 oder 80%, wenn ich nur den einen Prozess beobachte. Wenn ich die ganze Anlage betrachte, dann sieht es meistens schon sehr viel schlechter aus. Und dann ist das zweite Problem, dass bei den meisten Speichern gar nicht wirklich überwacht wird, ob das CO2 eigentlich auch im Boden bleibt, weil das auch gar keine echten Speicher sind, sondern sich leerende Ölvorkommen und da wird das CO2 halt reingepresst, um noch mehr Öl zu fördern. Da liegt ja auch auf der Hand, dass das kein Beitrag zum Klimaschutz sein kann, noch mehr Öl zu fördern. Also wenn dann so gesagt wird, es ist eine erprobte, sichere Technik, dann muss man einfach die Frage stellen, erprobt von wem und für was? Und da muss man eben leider feststellen, für den Klimaschutz wurde da bisher so gut wie gar nichts erprobt. Ich will auch eigentlich gar nicht so viel reden über CCS, weil wie gesagt, ich glaube, es handelt sich dabei um eine Verzögerungstaktik und ein Ablenkungsmanöver. Also schlimm genug, dass wir uns jetzt damit befassen müssen, weil eben die Bundesregierung ein großes Kohlendioxid-Speicherungsgesetz plant. Da müssen wir auf jeden Fall gegenhalten. Das ist ja eben aus den von mir genannten Gründen gefährlich, so stark auf Kohlendioxidabscheidung und Speicherung zu setzen und das als Mittel zum Klimaschutz zu verkaufen. Ich sehe schon, dass sich überall Widerstand regt. Das finde ich großartig. Wir sind da auf jeden Fall auch mit dabei und ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam dieses Speicherungsgesetz verhindern oder zumindest stark eindämmen können.
Danke, Nielke. Dein Essay zum Thema hat bei uns im Verband in Niedersachsen ein sehr positives Echo erfahren. Wir als NABU haben dazu noch unsere Bundesvertreterversammlung im November vor uns. BUND, Greenpeace und die Deutsche Umwelthilfe sind hier klar dagegen positioniert. Wir werden sehen, was die Beratungen bringen. Wir in Wilhelmshaven leben dann künftig, so die politischen Planungen diese Prozesse zulassen, am Ende der Pipeline. Alle, die ihr CO2 loswerden wollen zur Speicherung unter dem Meer, müssen Pipelines, Waggons oder LKWs nutzen, um das Gas hier durchzubringen. Daher macht es mir persönlich Sorge, was bei Leckagen passiert. CO2 ist schwerer als Atemluft, nicht leichter, wie zum Beispiel Wasserstoff. Ausgetreten aus Leckagen bildet es bei Windstille Wolken, in denen niemand mehr atmen kann und Verbrennermotoren schweigen. Ich will mir das nicht ausmalen, wie man all diese Risiken managen will, wie man es heute so schön sagt. Damit überlasse ich euch euren Gedanken. Gleich in der zweiten Stunde hören wir Konstantin Zager von der Deutschen Umwelthilfe.